Guten Morgen. Es ist immer wieder ein Vorrecht, hier zu stehen und euch zu sehen. Ich freue mich da jedes Mal. So viele freundliche Menschen. Alle auf einem auf. Gott ist gut. Gell, Bonnie? Gott ist gut.
Amen.
Und darum geht es auch heute. Gott macht einen Unterschied. Vielleicht sogar mehr als einen. Da möchte ich gern mit euch drüber reden. Zu jeder Zeit haben Menschen sich beschwert über Gott. Schon vor ganz langer Zeit. Vor ein paar tausend Jahren lesen wir im letzten Buch des Alten Testaments, in Malachi 3, Vers 13 bis 20. Wir alle kennen die Bibelstellen aus dem 10. aus diesem Kapitel, aber ich möchte heute ein paar andere Verse lesen. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen von dem Herrn der Heerscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Da redeten die miteinander, die Gott fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerungen wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen Sohn schont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Soweit unsere Basis für heute. Wow. Ich sag euch, als ich das hier vorbereitet habe am Freitag, ich hatte die Zeit meines Lebens. Ich habe geheult, ich habe gelacht, ich habe mich gefreut über diese Zeilen. Da steckt so viel Leben drin, so viel Hoffnung, so viel Freude. Das war eine düstere Zeit damals. Wir denken ja immer, wir wären in der düstersten aller Zeiten. Das dachten die Christen, als der Erste Weltkrieg ausbrach, einem Krieg, wie es ihn noch nie gab. Das dachten die, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, ein Krieg, der den Ersten noch in den Schatten stellte. Das denken wir heute, wo Terror überall zu sein scheint. Und das dachten die damals auch, als ihre Feinde sie umgaben, als Israel gerade nicht so die Zeit ihres Lebens hatte, weil Israel hatte angefangen, anderen Göttern nachzufolgen, hatte ein paar üble Leiter hinter sich. Und jetzt, wandte sich das Volk mehr und mehr von Gott ab. Und da lesen wir von zwei Gruppen von Menschen, die sich offensichtlich hier unterhalten. Und diese zwei Gruppen waren es Gott wert, in die Bibel hineingenommen zu werden mit ihrer Unterhaltung. Und Gott hat sich nicht nehmen lassen, seine Meinung zu diesen Unterhaltungen kundzutun. Das finde ich sehr freundlich von ihm. Ich bin sehr daran interessiert, zu wissen, wie Gott über mein Reden, über mein Denken denkt. Ich möchte es lieber jetzt wissen, als wenn ich meinen letzten Atemzug hinter mir habe. Oder? Geht es euch auch so? Ich möchte wissen, was er davon hält, was ich denke, was gut wäre, was ich tue. Weil wenn das schlecht ist, dann möchte ich das gerne ändern, solange ich das noch kann. Weil ich weiß, er wird sich nicht ändern. Das sind zum einen die scheinbar frommen, religiöse Menschen ihrer Zeit. Vielleicht fand diese Unterhaltung ja statt, während sie ihre Opfertiere brachten. Weil, wie gesagt, im selben Kapitel geht es ja auch um den Zehnten und darum, dass Gott noch ganz andere Vorwürfe gegen das Volk seiner Zeit machte. Er sagte, ihr betrügt mich, ihr seid alles Gauner. Ja, worin betrügen wir dich denn? Im Zehnten und in der Opfergabe, sagt Gott. Ihr bringt es nicht her, was mir gehört. Was ihr mir bringt, sind verkrüppelte Tiere. Tiere, die ihr für nichts mehr gebrauchen könnt, die bringt ihr mir. Und dann tut ihr so, als ob das euer Opfer wäre. Das ist wie wenn du einen Euro in die Klingelbeutel wirfst und sagst, oh, ich bin so ein Opfer gebracht, gerade für Gott. Ich denke, niemand, nicht der Ärmste hier, für den wäre das ein Opfer, wo man wirklich tief drüber nachdenken müsste in Deutschland. Richtig? So ähnlich war das damals. Diese Frommen beschwerten sich darüber, dass gottlose Menschen erfolgreicher waren als sie. Ihr Gerede diente jedoch nur dazu, ihr eigenes gottloses Verhalten zu rechtfertigen. Sie hatten aufgehört, Gott den Zehnten zu geben, davon sprach ich gerade. Sie gaben ihm lediglich die Dinge, die sie nicht brauchen konnten. Vielleicht habt ihr schon mal so ein Geschenk bekommen, wo ihr genau wusstet, das wollte die Person ohnehin loswerden. Vielleicht eine Schachtel Pralinen, die 2 Monate abgelaufen war oder sowas. Wisst ihr so? Okay, ja, das war nicht wirklich so ein Herzensgeschenk, das war mehr so, naja, ich hab dir ja was mitgebracht, gell? Hast du gesehen? Gut, kannst du es wegwerfen oder weiter verschenken oder was? Aber dann gibt es ja Geschenke, die rühren uns tief an. Wo wir merken, da hat jemand tief nachgedacht. Das muss gar nicht was Teures sein, aber was, wo du spürst, das kommt von tief vom Herzen. Das ist genau für mich ausgesucht oder gemacht worden. Und wir bilden uns ein, Gott wäre so viel anders als wir. Gott würde nicht Liebe empfangen, auch auf diese Weise. Diese Menschen verhielten sich genauso, wie es religiöse Menschen zu jeder Zeit getan haben und immer noch tun. Aber dann gab es noch eine andere Gruppe, über die hier gesprochen wird. Ein Überrest der Gottesfürchtigen, nenne ich die mal. Ein Überrest. Auch die gab es zu jeder Zeit. Selbst in der düstersten Zeit gab es immer welche, die Gott von Herzen liebten und nachfolgten. Sonst gäbe es uns hier gar nicht, weil dann hätte das Christentum nie überlebt. Und das Christentum hatte üble Zeiten. Schau dir die ersten 300 Jahre an und du weißt, dass es das Christentum noch gibt, ist eines der größten Wunder, was wir beobachten können. Die Christen wurden mit einer Barbarie verfolgt und einer Konsequenz, dass es mich immer wieder erstaunt, dass überhaupt jemand das überlebt hat. Das Römische Reich war allmächtig damals, in vielerlei Hinsicht zumindest. Und das haben die ausgenutzt und haben die Christen ausgerottet oder wollten es gerne. Und schau mal, wir sind immer noch da. Stärker als jemals zuvor. Nie gab es mehr Christen auf dem Planeten als heute. Nie hatten wir mehr Einfluss. Gott hörte diesen Menschen zu, diesen Überrest der Gottesfürchtigen. Er nahm sie sehr ernst. Das ist zweifellos in diesem Text hier zu sehen. Er notierte Dinge, die sie sagten. Manchmal kommen Leute zu mir, um Rat zu holen. Und ich achte sehr genau, wie die mit meinem Rat umgehen. Da gibt es welche, da weiß ich schon ganz genau, die hören und hören und verändern wird sich nichts. Andere, die kommen und packen ihren Block aus. Auf dem Block stehen Fragen. Die kommen gut vorbereitet. Die wollen die Zeit, die ich ihnen gebe, ausnutzen. Und wollen alles mitnehmen, was sie kriegen können. Und dann schreiben sie immer wieder, während ich rede. Sie schreiben sich Dinge auf. Im Gottesdienst sitzen manchmal Leute mit einem Schreibblock oder heute mit einem Tablet und notieren Sätze, notieren Bibelstellen, schlagen nach. Und ich sage dir, die Leute beobachte, weil die kommen weiter. Die kommen wo an, wo die anderen, die nur passiv bleiben, nie hinkommen. Ich höre gerade die Schmerzensschreie von einigen Füßen, auf die ich getreten bin. Gut so, gut so. Mancher Schmerz, der dringt zur Umkehr. Dann denken wir nochmal nach, will ich wirklich so jemand sein oder sollte ich vielleicht was ändern, wenn ich zu meinem Berater gehe oder wenn ich hier im Gottesdienst sitze, wäre vielleicht eine gute Idee, die Bibel tatsächlich mitzubringen und tatsächlich im Blog oder irgendwas dabei zu haben und ab und zu mal einen Satz aufzuschreiben. Hey, das ist cool. Ihr werdet Iris und mich nie irgendwo sitzen sehen unter einem Wort, ohne dass wir mitschreiben. Nie. Wenn wir von der Konferenz zurückkommen, wir haben 10, 20, 30 Seiten kleine Schrift, die wir dann ausdrucken und wo wir sagen, wow, das ist die Essenz von dem, was Gott uns gesagt hat. Es ist gut, die Dinge festzuhalten und nochmal anzuschauen. Dieses Buch, was Gott da angelegt hat, das war extra für die angelegt worden, die ihn fürchteten und seinen Namen hochhielten. Überleg mal, Gott legt ein Buch an. Also wie gesagt, wenn Leute sowas mitschreiben, was ich sage, dann merke ich immer, die meinen wirklich, die meinen es ernst, die wollen mehr. Aber Gott legt ein Buch an für mich, weil er mein Reden, meine Handlungen ernst nimmt und ehrt, weil ich ihm den Vorsprung, den ersten Platz gebe in allem. Ich sage dir, dieses Buch existiert immer noch. Gott machte etwas sehr, sehr deutlich. Er sagte, dass ein Tag kommen würde, an dem jeder Mann, jede Frau den Unterschied sehen würde zwischen dem, der Gott folgt und dem, der das nicht tut. Er sprach von einem Wieder. Der Tag kommt wieder. Es wird wieder einen Tag geben. Das impliziert, dass es solch einen Tag schon mal gab, solch eine Zeit zuvor schon existierte. Ein Zustand also, der früher schon mal da war. Es würde eine Zeit sein, wo es massive Unterschiede im Leben, im Glück, im Erfolg, im Frieden derer geben wird, die Gott als Gerechte bezeichnet, als Menschen, die seinen Willen tun, Menschen, die ihm von ganzem Herzen dienen. Die Rede ist von einem Tag oder einer Zeit, in der es buchstäblich heiß hergehen wird. Während die Gott nicht dienen, furchtbares Leid erleben, leben die Gottesfürchtigen in einem dreidimensionalen Traum. Wörtlich heißt es dort, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Leute, in diesen Zeilen steckt so viel Licht, so viel Wärme, unbändige Freude, Heilung, Wiederherstellung und echte Freiheit. Wenn ihr Mastkälber gesehen habt, das sind die, die richtig gutes Futter bekommen. In dem Fall leben sie nicht immer so lange, aber die kriegen gutes Futter und die kriegen viel Freiraum, damit das Fleisch nachher perfekt wird. So, also da wird nicht gesagt, wir sind Mastkälber, sondern wir werden uns freuen, wie diese Tiere, die eine unbändige Freude haben. Habt ihr Mastkälber gesehen? So junge Kälber, die da rumturnen und rumlaufen. Das ist ein herrliches Bild. Wir wohnen im Land, also wir sehen das öfters mal, dass so junge Rinder da rumtoben und rumlaufen. Das ist herrlich. Lasst uns nochmal die Seiten der Bibel ein bisschen zurückblättern. Gott machte schon früher einen Unterschied. Er machte einen großen Unterschied für Noah und seine ganze Familie. Einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Er machte einen großen Unterschied für Abraham, weil er ihm folgte. Er machte einen Unterschied für das Volk Israel. Stellt euch das vor. Die wohnten in Gosen. Von der Zeit rede ich jetzt, von Ägypten. In einem extra Teil des Landes. Und all die Plagen gingen an Gosen vorbei. Die Erstgeburt, die überall starb. Jedes Haus Ägyptens verlor den erstgeborenen Sohn. Nur in Gosen nicht. So ein Lamm ist weg, aber also da war Blut an den Türpfosten. Ihr kennt die Geschichte. Das Passahlamm. Gott macht einen Unterschied. War das fair? Nö. Und doch. Es war gerecht. Fair ist für uns ein anderer Begriff. Der passt hier nicht immer. Wasser aus Blut, Stechmücken, Frösche, Heuschrecken, bis hin zur Tötung der Erstgeburt. All die Dinge kamen und gingen an Gosen vorbei. Und dann zog Israel aus mit Gold und Silber von ihren Nachbarn. Die bekamen den Auftrag, die Nachbarn zu plündern. Und die ließen sich offensichtlich sehr gerne plündern, weil diese Leute los sein wollten. Wo Gott so einen Unterschied macht, dass sie gerade jeder einen Trauerfall hatte in seinem Haus. Dann das Meer teilte sich. Machte Gott einen Unterschied mit dem Meer? Bei den einen und bei den anderen? Die ersten gingen durch. Die anderen kamen nur bis zur Mitte. Und dann, die Ägypter. Hm? Gott macht einen Unterschied. Massiven Unterschied. Der Unterschied war so groß, dieser Dinge, dass Israel bis heute in seinen Jahresfesten und in Liedern diese Dinge immer und immer und immer wieder erzählt. Es gehört zum festen Ritual dieser Feste, diese Geschichte zu erzählen. Der Auszug aus Ägypten, die Bewahrung durch das Passahlamm, die Teilung des Meers. All diese Dinge sind fester Bestandteil, fester Ritus im Judentum. Die erinnern sich. Die erinnern sich daran, dass Gott einen Unterschied gemacht hat für sein Volk. Zumindest solange dieses Volk ihm folgen wollte. Wir erinnern uns, Gott hat ihnen freien Willen gegeben und den hat er auch Israel nicht aufgezwungen, sondern wenn Israel seinen Weg gehen wollte, dann durfte Israel seinen Weg gehen. Die Preise waren jeweils sehr, sehr hoch. Die gingen bis in die jüngere deutsche Geschichte hinein. Israel zahlte hohe Preise. Viele Menschen starben. Nicht erst im Dritten Reich, schon jahrhundertelang vorher. Als Israel auszog, lesen wir, dass kein Lahmer oder Kranker unter den schätzungsweise 2 Millionen israelitischen Auswanderern war. Kein Lahmer, kein Kranker. Bei Leuten, die in Sklaverei gehalten wurden, gehalten muss man schon so sagen, als Sklaven, als Arbeitssklaven, die oft nicht sehr alt wurden. Und man denkt, die müssten eigentlich alle möglichen Schwierigkeiten haben, wenn sie da aus dem Land raus sind. Nee, hatten keine. Gott machte einen Unterschied. Wäre ich gern dabei gewesen, wie ist das passiert? Wie wurden die auf einmal alle gesund? Was war da los? Dieses Volk muss sehr, sehr gesund gewesen sein, von vornherein schon, sonst hätten die Sklaverei gar nicht so lange überlebt. Gehen wir weiter. Er macht einen Unterschied für David. Obwohl er der jüngste Sohn seiner Familie war und demnach weit hinten in der Erbfolge und auch in der Salbung gewesen wäre, holte Gott den Kleinsten, weil sein Herz an ihm hing. Die anderen waren stattliche, große Männer, die sich überzeugt waren von ihrer Kraft, von ihrem Einfluss, die ausgebildete Kämpfer waren. Und dann war der Hirtenjunge, vielleicht 15, 16, vielleicht wie mein Rafa. Rafa, stell dich mal. So, vielleicht so. War bestimmt auch kein Schwächling, so wie er, ein muskulöser Mann. So, im Hirtendienst war auch eine anstrengende Sache. Aber letztendlich kein großer Krieger. Aber Gott nahm ihn. Und Gott hielt sich an diesen Mann. Weil er hat was fertiggebracht, was viele nicht schafften, was auch sein Sohn nicht schaffte. Trotz den Erfolgen, die kamen, hing sein Herz immer noch an seinem König. So, dass er sich zum Gespött machte. Der tanzte in einer Art und Weise, dass seine Frau ihn verachtete. Vor Gott, vor der Bundeslade her. Er hat voll in Misthaufen gegriffen. Auch die Geschichte kennen wir alle. Er hat Ehebruch begangen. Er hat einen Mann in den Tod geschickt. Einen guten Mann. Jetzt hätte man denken können, also gut Gott, das war's jetzt, oder? Haken dran, Todeszelle. Er hat einen Preis bezahlt dafür. Wir lesen das in einem der Psalmen, wo David beschreibt, wie es ihm geht. Nach diesem Ereignis. Aber er tat Buße. Er tat das, was Petrus tat und Judas nicht. Er tat Buße, er kehrte um. Und er kam wieder in diesen Unterschied hinein. Weil Gott auf das Herz schaut, viel mehr als auf alles andere. Er wusste, der Mann will das Richtige tun, von ganzem Herzen. Manchmal ist er schwach. Bist du auch manchmal schwach? Hey, willkommen im Club. Gott weiß darum. Gott schaut viel mehr auf das, was wir von Herzen wollen und entscheiden, als auf das, was wir manchmal auch falsch machen. Weil wenn du was falsch machst, er ist immer da. Du gehst hin, bittest ihn um Vergebung und er wäscht dich rein, als wäre nie was gewesen. So ist er. Er macht einen Unterschied. Für jeden übrigens, der ihm nachfolgen will. Er guckt nicht auf Hautfarbe oder auf Historie oder auf Rassenzugehörigkeit oder auf Bildungsgrad oder irgendeinen anderen sozialen Hintergrund. Er schaut nur aufs Herz. Will jemand mir nachfolgen? Gibt jemand sein Leben auf, um meins zu kriegen? Sagt Jesus dann. Alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Massivste Verfolgung hat dieser David erlebt. Damals von seinem König, den er nicht angetastet hat vor lauter Gottesfurcht. Und in all dem hat Gott ihn übernatürlich bewahrt und gerettet. Seine Geschichte wäre nicht halb so interessant, wenn das nicht so gewesen wäre. Dann wäre sein Leben viel früher vorbei gewesen. Der erste Speer von Saul hätte ihn schon aufgespießt. Und Saul war ein Kämpfer. Der wusste, wie man Speer schleudert, vor allem in seinem eigenen Haus. Das war nicht so die große Entfernung. Gott machte einen Unterschied. So, das war die Einleitung. Einfach nur die Einleitung. Mein erster Punkt. Gott hat einen Stand für uns. Das sagt ja heute auch eingedeutscht, das Standing. Für was stehe ich? Auf was stehe ich? Es gibt zwei Gründe, warum die Antwort von Gott auf Israels Klagen aus Maleachi 3 nicht als Segen kam. Erstens, die Herzen der Menschen waren nicht im Einklang mit Gott. Sie waren ungehorsam. Und zwar von Herzen. Sie wussten genau, was sie taten. Sie kannten das Gesetz, das Mose ihnen gegeben hat. Sie wussten genau, welches Opfer von Gott wohlgefällig war. Sie wussten genau, was der Zehnte war. Es war alles ganz klar. Und sie entschieden sich, was anderes zu machen. Und der zweite Grund, manche derjenigen, die sich beklagten, haben sich der falsch verstandenen Gesetzlichkeit schuldig gemacht, die vielleicht auch zur Entstehung des Pharisäertums im ersten Jahrhundert nach Christus geführt hatte. Gerade in dieser Zeit hören wir solche Sätze immer wieder. Leute sagen, ja, scheinbar lohnt sich das, gottlos zu leben. Guck mal, die kommen viel weiter voran, die machen in meiner Firma die Karriere, die haben die großen Dienstwagen, die haben die großen Gehälter, die werden befördert. Und guck ich, anständiger Mann, komm nicht vom Fleck. Aber wenn die Kinder Gottes miteinander reden und beten, dann sprengt das die Ketten der Umstände. Das hat es damals und das tut es heute. Dann wurde das Buch der Erinnerungen geschrieben. Alle Namen derer, die Jesus lieben, kamen da hinein. Steht da ein Name drin? Oh, take care. Pass auf, dass das so ist. Und pass auf, dass er nie gelöscht wird. Auch das ist möglich. Achte, dass dein Name in diesem Buch steht. Das ist das wichtigste Buch, wo der Name je reinkommen sollte. Da gehört er hin. Das Gedenkbuch bedeutet, dass im Himmel eine ständige Erinnerung an die Gläubigen und Ehrfürchtigen bewahrt wird. Das stellt sicher, dass Gott ihren Gehorsam nicht vergessen wird. Das ist ein schöner Gedanke. All die Dinge, die ich für Gott getan habe, die niemand von euch je mitbekommen wird oder mitbekommen hat, er hat sie mitbekommen. Und das ist auch die Motivation, die er von uns möchte. Das lesen wir auch mehrfach, auch im Neuen Testament. Wir sollten nicht Werke tun, damit Menschen uns sehen und sagen, hey, super, gut gemacht, ja, du bist der Beste, guck dir den Mann an. Es ist nett, wenn man sowas mal bekommt. Ich freue mich da auch drüber. Lob ist immer was Schönes. Aber wenn das der Grund ist, warum ich tue, was ich tue, dann ist mein Problem größer, als ich denke. Weil dann versuche ich, Menschen zu gefallen und nicht mehr Gott. Ich will Gott gefallen. Gott gibt mir sowieso Ehre. Er gibt mir Ehre manchmal auf Weise, wo ich gar nicht erwartet habe, dass es passiert. Er macht es. Und ich stehe da manchmal nur und denke, pff, was kann ich dafür? Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. All die Gaben, die ich habe, sind von ihm. Worauf soll ich mir bitte was einbilden? Dass ich reden kann? Weißt du, wer mir die Luft zum Atmen gibt? Meine Stimme gegeben hat? Dafür sorgt, dass ich noch lebe? Das ist er. Also bitte, ja? Alle Komplimente prallen doch da an irgendeinem Punkt ab, wo ich denken muss, ja, es ist nett, dass du das siehst. Ich gebe es direkt weiter, weil er ist schuld. An allem Guten. An allem Guten, nicht an meinem Versagen. Da kann er nichts für. Da kann ich was für. Der Tag, von dem Gott im Buch Maleachi sprach, ist nicht ein einzelner Tag. Es ist nicht der Tag des jüngsten Gerichts, wie man es nehmen könnte. Ich glaube das zumindest nicht. Ich glaube, es ist ein Zeitraum. Ein Zeitraum, der je länger er dauert, desto mächtiger diese Wahrheit zeigen wird. Der Höhepunkt dieses Infernal, Infernal heißt, es nimmt zu, wird immer stärker. Ja, exponentiell, also richtig massiv zu. Der Höhepunkt dieses infernalen Anstiegs, des sichtbaren Unterschieds zwischen denen, die Gott von Herzen folgen und denen, die sich für ihren eigenen Weg entscheiden, wird in dem Moment erreicht, wenn wir in dieser Welt unseren allerletzten Atemzug beendet haben. Das wird der Höhepunkt für dein und für mein Leben sein, dieses Unterschiedes. Mit anderen Worten, dieser Unterschied wird ansteigen. In jedem einzelnen Leben, das Gott folgt. Ich rede nicht von Christen. Ich rede fast nie von Christen, wenn ich diese Dinge hier sage. Ich rede von Jüngern. Also nicht von denen, die gerade so mit verbranntem Kleidchen in den Himmel ankommen, weil sie irgendwann mal ein Übergabegebet gebetet haben und so ein bisschen geachtet haben, dass sie nicht ganz rausfliegen aus all dem, was Gott meint. Ich rede von denen, die ihr Leben Gott geweiht haben und gesagt haben, Gott, was immer kommt, was immer du willst, ich bin dein Mann, ich bin deine Frau, ich folge dir. Egal, was es kostet, egal, was es bringt, ich bin dabei, wenn du es nur sagst, wenn du es nur willst, von denen rede ich. Und ich weiß, das ist immer eine kleine Zahl in jeder Gemeinde, manchmal eine Handvoll, manchmal zwei, drei, vier Hände voll. Ich weiß nicht, wer von euch dabei ist, weil das ist ja jedem seine eigene Entscheidung. Kein Pastor bestimmt es gut, ne? Jeder bestimmt es für sich. Keiner bestimmt es für mich. Ich muss das selbst entscheiden. Weil ich muss es ja auch bezahlen. Dann kommen die Zeiten, weißt du, wo der Glaube getestet wird. Und dann wirst du sehen, wo du bist. Genau dann. Wenn alles schief geht. Und du stehst dann wie diese eine Gruppe Leute und sagst, ach, guck mal, ich folge dir Gott und schau mal, ich habe ohne Zahl am Konto oder schau mal, ich habe gerade meinen Job verloren oder schau mal meine Ehe, wie die gerade aussieht. Genau das ist der Moment, wo du Entscheidungen triffst, in welche Richtung du weitergehst. Ups. Bereits beginnt mit dem Augenblick, wenn wir Gottes Rettungsangebot annehmen, das, was ich vorhin schon im Vorfeld angeboten habe, gib dein Leben ganz Jesus. Wenn ich dieser Aufforderung folge, in irgendeiner Form, muss ja nicht hier im Kreuz sein, das kann man zu Hause auch. Aber wenn ich das von ganzem Herzen sage, Gott sei mein Herr, von heute an regier du mein Leben, ich will nicht mehr mein Leben regieren, weil ich fahre immer wieder gegen irgendeine Wand. Das liegt in der Natur des Menschen, weil wir sehen nicht weiter als bis zur nächsten Wand. Gott sieht um all die Ecken, er sieht als Navigator all die Wege, die möglich sind und weiß genau, welcher Weg ist der für uns. Und wenn wir auf ihn hören, dann kann er uns wie so ein Navigationssystem anleiten und wir kommen tatsächlich am Ziel an. Preis sei Gott, nicht nur am Endziel, sondern auch an den vielen Zwischenzielen in unserem Leben, wo wir Einfluss nehmen sollten auf diese Welt, auf das Leben von anderen. Wir sind ja nicht für uns hier. Das muss ich ja nicht betonen. Wenn das so wäre, dann könnte er uns in dem Moment direkt zu sich holen, wenn wir unser Leben Jesus geben. Wofür sollten wir noch hier bleiben? Da oben ist alles besser. Alles. Wahrscheinlich selbst das Essen. Ja, ich weiß, da gibt es einige, die, da muss Gott wirklich in Konkurrenz treten, die hier sehr gut kochen, aber ich vermute, auch das wird da oben beispiellos sein. Wenn wir uns auf dieses Rettungsangebot einlassen, beginnt etwas Atemberaubendes. Und ich wiederhole auch, oder ich lese Verse aus dem Kolosserbrief hier, Kolosser 1, Abvers 21. Auch euch, und das meint uns, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Wir erlangen eine Position, ein Standing, einen Stand vor Gott, der einfach alles verändert. Und das ist jetzt nicht positives Denken oder irgendeine psychologische Manipulation von der Bibel her. Aber stell dir vor, Gott sieht dich auf einmal heilig. So die Katholik oder katholisch inspirierten Leute von uns, wir haben ja erstmal ein anderes Bild, war ja auch früher katholisch. Heilig, das ist dann, ja, sind Leute, die der Papst irgendwann mal heilig gesprochen hat, die in der Regel lange tot sind. Aber hier heißt es, er sieht dich, wenn du diese Bedingungen erfüllst, heute heilig. Was bedeutet heilig? Es bedeutet abgesondert für ihn. Abgesondert ist das die Bedeutung von Heiligung. Heiligung heißt, ich sondere mich von Dingen ab, die Gott nicht mag, die Gott Sünde nennt. Zielverfehlung. Das heißt, ich isoliere mich von diesen Dingen. Und das sollten wir alle immer wieder mal schauen. Wo sind Dinge in unser Leben hineingekommen? Und wir genau wissen, die trennen uns von Gott. Weil wenn Sünde in dein Leben kommt, hat Gott nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, er bleibt nahe bei dir und du bist sofort tot. Weil der heilige Gott und Sünde heißt sofort das Ende des Objekts oder des Subjekts. Die andere Möglichkeit ist, Gott zieht sich raus. Er geht ein paar Schritte zurück, weil er liebt dich. Er sagt, hey, es gibt ja noch Hoffnung. Es könnte sein, dass sie das noch erkennt.
Und dass sie in meinem Wort sieht, wie ich darüber denke oder das von meinem Geist das noch irgendwie hören kann und dann eine Entscheidung trifft und das aus ihrem Leben kickt. Und dann ist er sofort wieder da. Warum? Weil er dich segnen will. Das ist sein Anliegen, das ist sein tiefstes Anliegen. Nichts interessiert ihn mehr, als seine Kinder zu segnen. Und nichts betrübt ihn mehr, als wenn seine Kinder andere Wege wählen, sich Segen abzuholen, sich selbst zu befriedigen. Ja, indem ich mir selbst meine Sehnsüchte irgendwie stille. Manche tun das mit Suchtmitteln, mit Pornografie, mit Macht, whatever. Kaufsucht. Aber er sieht uns nicht nur heilig, sondern er sieht uns auch tadellos. Das ist ja, denke ich, bis heute die höchste Note. Wenn du einen tadellos irgendwo bekommst, das drückt sich heute ein bisschen anders aus, aber tadellos meint ohne jeglichen Tadel. Ohne eine Verbesserungsmöglichkeit. 1 plus wird man das wahrscheinlich nennen oder wie 15 Punkte in meiner Studienstufe. Es gibt keine Steigerung mehr. Du hast alles erreicht. Tadellos. Wie kann ich tadellos vor Gott sein, wenn ich immer noch versucht werde? Wenn ich immer noch manchmal Dinge tue, für die ich mich schäme, die ich dann auch in Ordnung bringe, aber wieso mache ich den Blödsinn noch? Wieso habe ich jetzt gerade übertrieben zum Beispiel? Oder habe ich gerade negativ geredet über jemanden? Ich will das doch gar nicht mehr. Ich weiß, dass das falsch ist. Und trotzdem sieht Gott dich tadellos. Ja, sogar Paulus beschreibt, dass er sagt, ein Christ kann nicht mehr sündigen. Er ist nicht mehr fähig dazu. Wie kann das sein? Ich kenne mich doch. Ich bin sehr wohl fähig, immer noch Fehler zu machen. Aber nicht mehr gewohnheitsmäßig. Und das ist das, was Sünde meint in dem Zusammenhang, den Paulus beschreibt. Du kannst nicht mehr jeden Tag lügen. Du kannst nicht mehr jeden Tag im Internet Pornografie anschauen. Du kannst nicht mehr jeden Tag deine Frau belügen oder das Finanzamt regelmäßig betrügen oder was auch immer. Wenn das dir einmal passiert ist, dann war das sehr wahrscheinlich ein Versehen und du schämst dich in dem Moment schon dafür, wo es passiert. Und du wünschst dir, die Erde würde aufgehen und würde es versinken, wenn du Christ bist. Wenn du kein Christ bist, weißt du überhaupt nicht, wovon ich rede, weil dein Gewissen ist noch nicht wiederhergestellt. Du hast dich angepasst dem, was die Welt eben macht. Alle machen es ja. Alle nehmen den Kugelschreiber mit von der Arbeit. Was ist denn schon dabei? Chef betrügt mich ja auch, bla bla bla. Käse, Stuss, Torheit, Dummheit. Das, was du säst, wirst du ernten. Der Kugelschreiber kostet dich mehr, als du ahnst. Oh, Integrität ist teuer, ich weiß. Aber Integrität führt in den Bereich rein, den Gott für dich hat. Und das kriegst du mit all deinen Fähigkeiten nicht hin an Frucht. Und das Dritte, was hier steht, unverklagbar. Gott sieht dich heilig, er sieht dich tadellos und er sieht dich unverklagbar. Da ist nichts mehr, was gegen dich vor dem jüngsten Gericht vorgebracht werden könnte. Alles ist getilgt. Ist das nicht ein schönes Angebot vom Verkäufer kommt? Also wenn du so ein Angebot bekämst, wäre das nicht wirklich was wert? Vor Gott so dazustehen, jetzt schon in diesem Leben? Und dadurch Zugang zu haben zu all den Dingen, die Gott für uns vorbereitet hat. Auch all die guten Dinge. Versorgung, Heilung, Wohlstand, bla bla bla. Ich glaube ja. Ich glaube, dass sich das mehr als nur lohnt. Doch achten wir darauf, hier steht ein Wenn. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Gucken wir gleich nochmal rein, was das meint. Bleibt. Und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Mein zweiter Punkt ist der, dass der Unterschied wiederhergestellt wird. Derzeit gehören zur pfingstlich-charismatischen Bewegung knapp 700 Millionen Christen. Also 700 Millionen Menschen auf diesem Erdball glauben das, was wir glauben und leben das in der Weise, wie wir es glauben. Es gibt mehrere Christen, es gibt etwa 2 Milliarden Christen auf der Welt oder sogar mehr inzwischen, aber 700 Millionen davon sind pfingstlich-charismatischer Prägung, also ähnlich wie wir. Leben in Freikirchen, sprechen in neuen Zungen, glauben an Heilung und diese Dinge. Das Wachstum der Christenheit allgemein liegt deutlich über der Geburtenrate auf der Erde. Es erhöht sich jedes Jahr um etwa 1,5%. Vor 16 Jahren hat jemand eine Doktorarbeit über die wiedergeborenen Christen weltweit geschrieben. Und die Wachstumsraten um je 1% Christianisierung der Weltbevölkerung wurden wie folgt festgelegt. In den ersten 1450 Jahren nach Christus betrug der Stand der Christenheit an der Weltbevölkerung 1%. Es hat also fast 1500 Jahre gedauert, bis 1% der Weltbevölkerung Christen waren. Das zweite Prozent hat nur noch 340 Jahre gebraucht, beim Jahre 1790 erreicht. Das dritte Prozent brauchte nur noch 150 Jahre. 1940 spricht man von 3% Christen an der Weltbevölkerung. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Das vierte Prozent brauchte 20 Jahre, das fünfte 10, das sechste 10, das siebte nur noch 3 Jahre, das achte nur noch 3 Jahre, das neunte 4 Jahre, und das war jetzt im Jahr 1990. Im Jahr 1990 hatten wir 9% wiedergeborene Christen an der Weltbevölkerung. Und dann die Jahre 1991 bis 1994, so lange ging die Statistik, war jedes Jahr 1% zusätzlich der Weltbevölkerung christianisiert. So dass wir 13% Christen im Jahr 1994 hatten, und dann schließt diese Studie. In der Hochrechnung wurde festgestellt, dass alleine in den letzten 15 Jahren mehr Menschen zu Christus gefunden haben, als in den 1970 Jahren zuvor zusammengenommen Christen auf der Erde waren. Doch neben diesen beeindruckenden Zahlen sehen wir im Brief an die Kolosser einen äußerst wichtigen Hinweis darauf, wie wir den Stand, den wir vor Gott längst haben oder haben sollten, auch zu unserem Zustand machen können. Es heißt, wir sollen im Glauben gegründet sein. Es heißt, wir sollen im Glauben fest bleiben und uns nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lassen. Diese Hoffnung des Evangeliums ist das Bild, das Jesus selbst für uns gemalt hat. Eine Rettung zur Zeit oder von Zeit, für Zeit und Ewigkeit. Ein Stand sowohl des königlichen Priesters an Christi Statt, wie auch des Botschafters von Jesus Christus in dieser Zeit und in dieser Welt. Und der Missionsauftrag allgemein. Überall in der Bibel finden wir dieses eine Wort, das den ganzen Unterschied macht. Eines der schwierigsten, vielleicht das schwierigste Wort überhaupt. Es ist das Wort bleiben. Bleiben. Nicht kommen oder sein. Wir alle sind in der Lage, heute Morgen hier zu sitzen und in Christus zu sein. Wir hören das Wort, das macht was mit uns, wir spüren die Atmosphäre hier rum, der Heilige Geist ist hier, seine Präsenz ist wirklich zu fühlen, meine ich. Und das macht es sehr leicht, hier zu sitzen und zu sagen, ja, mein Leben, Jesus, gehört dir, nie mehr ohne dich und du bist mein Ein und Alles. In dem Moment ist das einfach. Aber dann gibt es andere Momente, vielleicht am Montagmorgen. Der Wecker klingelt, 5 Uhr, und du fühlst dich nach allem anderen als nach Aufstehen. Und dann musst du schon aufpassen, welche ersten Worte kommen aus deinem Mund. Wie programmierst du deinen Tag? Sind es Segensworte und Dankbarkeitsworte oder ist es auch... Ich sage jetzt nicht, was man sonst sagen könnte. Ja, da fängt, ich programmiere meinen Tag. Und ich stelle mich ein, folge ich jetzt Jesus nach oder gebe ich meinen Gefühlen nach? Beide Optionen sind möglich. In Christus zu sein ist nicht schwer. Sein Wort in uns zu haben ist einfach. Aber beides, bleibend, also beständig zu haben und zu sein, das ist unser Part am Unterschied. Und dem stehen Dinge entgegen. Wenn ich Sünde in meinem Leben habe und dulde sie, was weiß ich, rauchst Shisha, schaust dir Dinge an, die deine Augen nie sehen sollten, betrügst deine Frau oder deinen Mann in Gedanken und so weiter und so fort. Solange du diese Dinge in dir behältst, solange du sie pflegst, vielleicht sogar stolz bist, manche posten Dinge auf Facebook, wo ich nur sage, schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Du bist ein Nachfolger Christi. Was machst du? Was für eine Botschaft sendest du aus? Hast du nur Fun? Ist kein Fun. Ist tot. Das Ende von Sünde ist immer der Tod. Tod von Beziehungen, manchmal der Tod sogar vom eigenen Körper. Darum heißt es, und ich wiederhole Kolosser 1, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Oder in Johannes 15, Vers 7, da steht übrigens die größte Verheißung, die ich je in der Bibel gefunden habe. Ich hoffe, ihr kennt sie alle und habt sie irgendwo hingeschrieben und schaut sie euch immer wieder an und sagt, danke Herr, die ist mir. Die hast du für mich da reingeschrieben. Die nehme ich in Anspruch. Da steht nämlich, Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden von meinem Vater im Himmel. Was? Wer will? Was? Wer will? Was du willst? Ist dein Wille wichtig? Spektakulär, oder? Gott interessiert wirklich, was du willst? Was ich will? Warum interessiert ihn das? Wenn du jemals ein Kind hattest, weißt du ganz genau, warum ihn das interessiert. Und lass mich im dritten Punkt noch die Angriffswellen und Fußangeln anschauen, die es gibt und die diesen Unterschied oft, ich muss sogar sagen meistens, was ich beobachte, verhindern. Viele Leute kommen nie an diesen Punkt, wo sie diesen Unterschied dauerhaft erleben, weil sie wie so eine Aktienkurve sind. Mal sind sie ganz nah am Herrn und dann ist irgendwas passiert im Leben und dann gehen sie wieder ganz ihre eigenen Wege und dann kehren sie immer wieder um und sind wieder beim Herrn und kommt wieder der Nächste. Und so gehen sie mit ihrem Leben um wie so eine Zickzackkurve und wundern sich, dass sie nie wirklich durchbrechen und sehen andere vielleicht in ihrem Umfeld und die gehen durch dieselben Krisen, aber die kommen alles da durch. Die haben Power, die verlieren ihre Freude nicht, die kommen zu Wohlstand, die werden geheilt und was auch immer. Und denkst, wieso ist das so? Gott, du bist unfair. Und hierbei stimmt's nicht. Er gibt jedem dieselbe Chance. Er sagt jedem dasselbe. Nur die einen tun's, die anderen nicht. Denk an deine eigenen Kinder. Wenn du ein Kind hast, was das tut, was du ihm sagst, es wird belohnt. Und das Kind, was immer sagt, nö, kein Bock, ich mach nichts. Naja, wie viel Gunst wirst du diesem Kind geben im Vergleich zu dem anderen? Ey, wenn du normal bist, wirst du dann einen Unterschied machen, oder? Also ich mache dann einen Unterschied. Bei uns im Haus drunter wird Haltung bestraft. Nicht Handlung, Haltung. Oder belohnt. Weil die Haltung führt immer zur Handlung. Und von der Handlung kann ich Haltungen ablesen. Nämlich von der Wie, was gemacht wird. Stimmt's? Vortrefflichkeit ist eine Haltung. Und die äußert sich in Engagement. Indem ich tue das Beste, was ich kann. Das muss nicht perfekt sein, aber das Beste, was ich kann. Oder mache ich es nur, weil ich es ja machen muss und habe Müll rausgebracht und dann ist die Hälfte vom Müll liegt neben der Tonne. Neben der Tonne. Das ist ein anderes Ding, ne? Ja, wen werde ich loben? Wen werde ich loben? Ja, manchmal lobe ich gar nicht, weil es selbstverständlich ist, dass Dinge getan werden, aber in manchen Bereichen fällt mir auf, wenn das wirklich vorzüglich getan wird. Auch in meinem Haus oder hier in dieser Gemeinde. Wir haben ja bald wieder XL-Treffen, da haben wir da einige Leute auf die Bühne geholt, die einfach Dinge tun, die uns aufgefallen sind. Wo wir sagen, wow, das ist mehr als das, was der Standard so macht. Das ist einfach besonders. Nicht, dass wir alle erwischen, bitte, nicht denken. Wir erwischen immer nur eine kleine Zahl von denen, die das machen. Wir wissen, es sind viel mehr und vieles kriegen wir nicht mit, aber was ich weiß, ist, er kriegt es mit. Er kriegt es mit. Und er lobt nochmal ganz anders, als wir das hier mit einem Buchgeschenk machen können. So wie ich durch die eben genannten Haltungen und Handlungen meinen Zustand immer mehr Gottes Standart für mich angleichen kann, so hat der Feind auch Fußangeln oder Angriffswellen im Einsatz, die mich von Gottes Standart weiter entfernen können. Kolosser 1 sagt, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Was nicht bedeutet, wir könnten uns diesem Reich nicht morgen schon wieder anschließen. Was er sagt, er hat den Ausweg gemacht und er ist leicht zu gehen. Aber gegangen werden muss er von jedem selbst. Ich kann in meiner Sünde beharren bis zum jüngsten Tag. Möglicherweise auch bis danach. Drei Wege hierzu, wie wir uns schon morgen wieder oder heute oder vielleicht schon längst geschehen wieder dem Reich der Finsternis anschließen, die erwähnt Paulus im zweiten Kapitel des Kolosserbriefs. Das lesen wir jetzt nicht. Ich fasse das kurz zusammen und auf den Handouts ist das ja auch drauf. Aber es lohnt sich, dieses zweite Kapitel mal in Ruhe zu lesen. Da steht zum Beispiel Möglichkeit 1. Tauch ein in Philosophie, in Humanismus oder in Toleranz. Das ist so der erste Weg, wie du wieder zurück kannst ins Reich der Finsternis und in diese Gesetzmäßigkeiten hinein. Es raubt nämlich die Klarheit, es raubt das Ziel, es verwässert die Wahrheit. Es ist wie wenn du einen Frosch in kochendes Wasser setzt. Der wird rausspringen, so schnell der kann. Wenn du aber reinsetzt und das Wasser langsam gärst, Es gibt Völker, die Franzosen, die wissen, wie das funktioniert. Langsam, 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 langsam. Und ehe er sich umsieht, ist er verkocht. Ja, langsam, wird nicht so wehtun wahrscheinlich, der wird vorher schon ohnmächtig und ist dann tot. Ja, wir essen keine Frösche, aber ja, aber das ist, was der Teufel macht mit diesen Methoden, mit Philosophien, mit Toleranz, mit Humanismus. Wir alle sind geprägt von Humanismus, massiv geprägt. Jeder, der in Deutschland eine Schule besucht hat, ist humanistisch massiv geprägt. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wenn du sagst, Moment mal, Gott ist wichtiger als der Mensch. Ja, aber langsam jetzt mal, der Mensch ist doch das edelste Wesen. Ja, langsam. Wie lange ist er das? Solange er seinen Schöpfer folgt. Wenn er es nicht tut, guckt er an, was Menschen tun. Im Namen von Religion, im Namen von irgendwas. Das ist nicht edel. Das ist furchtbar. Das ist tot. Letztlich geht nämlich durch diese Philosophie, Humanismus und Toleranz die erste Liebe und die Leidenschaft zu Jesus völlig verloren. Kannst du darauf warten. Geht recht schnell. Das zweite Ding, was mich in die Finsternis zurückziehen kann, ist Spiritualismus, Frömmigkeit, sich erheben oder Stolz. Auch das legt Paulus hier ganz klar aus. Das sind Dinge, die ziehen mich relativ schnell wieder zurück in das Reich der Finsternis und entziehen mir diesen Unterschied, den Gott für mich so gerne haben möchte. Und ich komme nicht mal in die Nähe. Das Betonen von Sondererkenntnissen zum Beispiel, das sich überheben über andere Christen, andere Kirchen, andere Gemeinden, kann sowas sein. Oder einfach über deinen Nachbarn, der neben dir sitzt, der was tut. Vielleicht kommt er mal zu spät oder hat eine andere Schwäche, die er hat und du machst dich über ihn, setzt dich über ihn. Ups, schau, dann verlierst du. Du verlierst. Ja, aber ich habe doch recht. Du hast überhaupt kein Recht. Gott hat recht. Du und ich, wir haben kein Recht. Er hat recht und er spricht recht. Und was er sagt, ist recht. Stimmt's? Immer wenn ich mir Recht nehme, nehme ich mir ein Problem. Darum sagt Gott, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht und fällt seinem Herrn. Er wird Recht sprechen. Glaub mir es, kannst du auf ihn vertrauen. Der Tag kommt, wo alles klar sein wird. Aber du nicht, wir haben nicht zu richten und zu richten und zu rechnen in dieser Weise. Das Hervorheben eigener Gaben, Fähigkeiten oder Mittel, die ich habe. Das Messen anderer nach eigenen Stärken. Das Kritisieren anderer. Kritische Grundhaltung gegenüber allem und jedem. Sarkasmus. Leute, das ist tödlich. Das trennt dich von der Liebe deines Herrn. Weil so ist er nicht. So ist er nicht. Er war nie so und er wird nicht so sein, nur weil du so bist. Er ist nicht so. Er ist Liebe. Er definiert das auch sehr eindeutig. Und er möchte, dass du sein Kind bist, sein Sohn, seine Tochter, dass du Menschen liebst. Ja, auch die, die scheinbar gar nicht verdienen. Denn wenn du irgendwann mal vorm Spiegel stehst, siehst du auch einen davon. Wer verdient denn von uns die Liebe? Wer verdient sie denn? Wer ist denn so gut und so heilig, dass er es verdient? Ich verdiene es nicht. Ich habe es nie verdient. Er sieht es anders. Er liebt uns nämlich. Er ist unser Papa. Und Papas lieben ihre Kinder. Egal, was sie machen. Gute Papas zumindest. Richtig? Auch die nicht liebenswerten Kinder in verschiedenen Altersgruppen. Er liebt sie. Hey, wir haben unterschiedliche Altersgruppen hier. Wir sind sowas wie eine Schule zur Zeit von der kleinen Farm oder so, wisst ihr? Hier sind so Oberschüler dabei, hier sind Grundschüler dabei, da alles dazwischen, geistlich gesehen. Ist so? Die einen haben schon viel Verstand und leben das auch und sind wirklich reife Persönlichkeiten. Andere sitzen noch da und staunen nur über was möglich ist. Und das ist in Ordnung. Das ist gut. Ich mag diese Art Schulklasse. Das ist cool. Das zeigt, wie fehlbar wir alle sind und wie nötig wir einander haben. Die Großen brauchen die Kleinen und die Kleinen brauchen die Großen. Und die Kleinen vermitteln den Großen nämlich auch was. Ich lerne ganz viel von jungen Christen. Nicht, wenn ich das sehe, versuche ich immer so ein bisschen in der Nähe zu bleiben. Die sind noch so begeistert. Die sind so hingegeben für Jesus. Denen ist scheißegal, was andere denken. Und das will ich immer wieder, das hole ich mir immer wieder. Ich habe so ein paar, wo ich mich dran halte. Komm, red mal ein bisschen, gib mal Zeugnis. Wenn ich über Siegfried bin, wo ist Siegfried? Ist gerade wieder jemand, Beinverlänger, nee, da ist er. Ja, Siegfried redet mir manchmal ein bisschen viel, das weiß er, das habe ich ihm gesagt. Aber weißt du, ich höre ihm trotzdem gerne zu, weil er ja diese kindliche Freude und Leidenschaft für Jesus hat. Oh Leute, das brauche ich. Ich brauche das. Nach fast 30 Jahren, weißt du, kannst du ganz schnell rational und professionell oder was auch immer, wie nennt man sowas? Das will ich nicht sein. Ich will ein kleiner Junge bleiben vor meinem Vater, weißt du. Das ist, wer ich bin. Das ist, und da will ich nichts verstellen. So, hol's dir wieder, lass dir das nicht nehmen. Und das Dritte, was uns in die Finsternis bringen kann, sind Satzungen, religiöse Ernährungsvorschriften waren es damals und Gesetzlichkeit. Das muss aber so sein. So muss der Gottesdienst sein. So laut darf die Musik nur sein. So hell das Licht. So lang die Predigt. Und bla bla bla. Religion halt. Gesetzlichkeit. Leistungsdenken. Perfektionismus. Verkrampftes Festhalten an alten Strukturen. Unflexibilität. Veränderungsfeindlichkeit. All das ist hier gemeint. Ja, Pastor, das sind doch gar nicht so schlechte Dinge an sich. Je nachdem. Es kann mich abbringen von Gottes Liebe, das reicht doch. Es kann mich abbringen von dieser unschuldigen, naiven Art und Weise, Gott zu glauben. Oder? Wissen ist nicht immer klug. Wissen kann töricht machen. Und ich denke, ich wüsste mehr als Gott. Wird Wissen zum Problem. Ich fasse zusammen. Gott hat zu allen Zeiten einen Unterschied gemacht. Im letzten Buch des Alten Testaments hat er einen Ausblick auf den neuen Bund gegeben, der durch Jesus geschenkt wurde. Gott hat einen Standart, einen Traum für uns, den wir einzunehmen haben. Und es gibt hier Dinge, die diese Einnahme verhindern möchten. Wie ich gesagt habe, Philosophien, Toleranz, Spiritualität, Stolz, Gesetzlichkeit. Gleichzeitig gibt es jedoch auch einen klaren Weg, unseren Zustand mehr und mehr mit Gottes Stand für uns in Übereinstimmung zu bringen. Im Glauben gegründet zu sein, festzustehen, das Bild der Hoffnung des Evangeliums klar und leuchtend in uns zu bewahren. Es geht um das Bleiben in ihm. Wer in mir bleibt und meine Worte in ihm, der wird bitten, was er will. Und das wird ihm gegeben werden von meinem Vater im Himmel. Es geht immer um das Bleiben, nicht um das kurze Sein. Achte darauf, Beständigkeit zu entwickeln. Das Richtige, beständig tun, gleich Erfolg. Ich habe das so oft schon hier gesagt, und doch ist es immer wieder frisch und lebendig in meinem Herzen. Das Richtige tun reicht nicht, wenn du es nicht beständig tust. Beständig etwas zu tun reicht nicht, wenn es nicht das Richtige ist. Die beiden Dinge gehören zusammen. Jemand sagt immer, Glauben und Geduld sind Zwillinge. Die gehören zusammen, Glaube und Beständigkeit. Wenn du eins von beiden wegnimmst, funktioniert es nicht. Wenn ich eine Woche für meine Heilung glaube und dann aufgebe, habe ich nichts. Wenn ich nur mein ganzes Leben lang irgendwas glaube, was aber nicht biblisch ist, nutzt es mir auch nichts. Ich brauche Glauben und ich brauche Beständigkeit. Ein Impuls noch an dieser Stelle. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Mit anderen Worten, du und ich sind die Hoffnung der Welt. Es gibt keine andere. Für deine kleine Welt gibt es vielleicht wirklich niemand anderen als dich, der diese Hoffnung da hineinträgt. Weil vielleicht kein anderer Christ in der Umgebung ist. Oder keiner den Mund wagt aufzumachen gegen das System, gegen die landläufige Meinung, gegen das, was politisch korrekt ist. Wisst ihr, wie mich das interessiert, was politisch korrekt ist? Vielleicht komme ich irgendwann dafür ins Gefängnis, keine Ahnung. Aber es interessiert mich nicht, was politisch korrekt ist. Es interessiert mich, was vor Gott korrekt ist. Das ist alles, was mich wirklich interessiert. Menschen verändern sich, Meinungen verändern sich, Politik verändern sich. Weißt du, von 4 Jahren zu 4 Jahren manchmal schon. Was beständig ist, ist er. Er und sein Wort. Bin sehr dankbar, dass sich das nicht ständig verändert. Und dann lesen wir im Hebräerbrief, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Das war direkt, als die Gemeinde entstand. Von den übrigen aber, hör zu, wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen, so dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Das war übrigens die direkte Folge auf den Tod von 2 Christen in der Gemeinde, die Gott belogen hatten und weniger gegeben hatten, als sie angegeben haben. Interessante Geschichte. Fehlt mir jetzt die Zeit zu. Aber direkt nachdem die tot waren, geschah das. Die Leute merkten, In die Gemeinde zu gehen, ist eine coole Sache. Da passieren die größten Wunder, die man je gesehen hat. Aber wenn du da reingehst und einen Deal versuchst zu machen, kann es dich das Leben kosten. Wenn du da reingehst und lügst, kann das das letzte Mal sein, dass du in irgendeinem Gottesdienst warst. Das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Und so unterteilte sich die Bevölkerung Jerusalems in diese beiden Gruppen. Wieder haben wir zwei Gruppen. Das eine waren die, die anerkennend beobachteten. Und das andere waren die Hinzugetanen. Also die Übrigen oder die Hinzugetanen, so wird es in dem Bibeltext genannt. Wer bist du? Ich rede jetzt nicht von Gottesdiensten allgemein, ich rede von Jesus und dir. Bist du wirklich jemand, der hinzugetan wurde, der auch nicht nur hier sitzt, um einen Stuhl zu wärmen, sondern der sagt, hier ist Leben, hier bin ich ein Teil von und hier bringe ich was nach draußen von dem, was ich hier mitbekomme. Ich bekomme hier das, was draußen die Leute brauchen. Und ich bin Botschafter an Christus Stadt. Bist du jemand oder bist du einer der Übrigen, der zwar hier sitzt, aber irgendwo denkt, naja, nicht ganz so nah ran, die sind ein bisschen zu radikal hier. Also das könnte mich meinen guten Ruf kosten. Verlass dich drauf, das wird passieren. So, jetzt habe ich genug provoziert. Schließ doch mal die Augen mit mir. Ich möchte fragen. Die Frage, die ich am Anfang schon mal stellte, aber jetzt vielleicht mit mehr Substanz und Informationen. Bist du hier und sagst, genau das ist, was ich brauche. Ich brauche diesen Christus und zwar genau diesen. Dem Christus aus der Bibel, nicht irgendeine religiöse Figur, nicht irgendeine Theorie oder Theologie. Ich brauche Christus in meinem Leben und zwar jetzt. Dann bitte, streck deinen Arm so hoch, wie du kannst. Danke, danke, danke. Ich sehe die Arme. Danke, danke. Danke. Und euch und sie möchte ich gerne nach vorne einladen. Bitte steht doch mal alle auf, dass jeder, der diese Hand gehoben hat, jetzt mal zu mir kommt, weil ich würde gerne mit euch, mit ihnen beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info at cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.